Oder eine Mischung aus beiden. Eine Mischung aus beiden. Also normalerweise würdest du so langsames Revenue nicht dazu kaufen, wenn du sehr mit dran wächst. Aber ich glaube.
Willkommen beim Doppelgänger Tech Talk, Folge 59. Pip, schnelle Frage. Sag mal, in der Zukunft, wird sich da die Bahn überhaupt noch lohnen? Also wenn wir jetzt so Erdrutsche, Hochwasser und alles haben, brauchen wir dann überhaupt die Bahn noch oder ist das viel zu teuer, das Zeug immer zu reparieren?
Ich habe heute gehört, dass es die Infrastrukturkosten 2 Milliarden sein werden. Das ist ja der große Vorteil, so viele Themen vereinigt, über die wir heute noch sprechen werden. Das ist ja der große Vorteil der nicht bodengebundenen, senkrecht startenden elektrischen Flugzeuge, dass die auf solche primitive Infrastruktur nicht mehr angewiesen sind, sondern im Schlammfeld auch landen können dann bestimmt.
Und von welchen Unternehmerinnen hast du mehr Respekt? Bootstrapped, also aus eigenem Geld mit Kunden hochziehen? Oder VC-backed, also schöne PowerPoint-Präsentation, viel Venture Capital, viel schnell und durchstarten.
Ja, das ist ja sehr klischeehaft jetzt vorgebracht. Ich habe prinzipiell für beiden gleich. Ich glaube nicht, dass das eine einfacher ist als das andere. Also du arbeitest beim VC-Funding, arbeitest ja auch gegen immensen Druck. Und man könnte argumentieren, beim Bootstrappen musst du von Anfang an profitabel sein. Das kann aber auch durchaus manchmal der gemütlichere Weg sein. Also ich würde das nicht so diametral entgegenstellen. Ich glaube, beides ist schwer und beides verdient Respekt. Aber du lässt wie immer im Dunkeln sagen, was der Hintergrund für diese Frage ist.
Es gibt keinen Hintergrund. Ich habe hier so eine Tombola, die läuft hier durch und dann werden immer Fragen, die ich mir im Laufe der Woche ausdenke, generiert.
Verstehe.
Sonst müsstest du mir erklären, wie Netflix heute Abend jetzt sich an der Börse entwickelt. Also wir nehmen auf, 21 Uhr, Dienstag, 20. Juli 2021. Wir wissen, Netflix Earnings kommen.
After the bell, das heißt in der Regel kurz nach 22 Uhr zentraleuropäischer Zeit, Berlinzeit. Wir versuchen das erste Mal so ein bisschen live zu machen. Ich erzähle nachher so ein bisschen, was zu erwarten ist. Und dann gucken wir mal, wann die rauskommen, wie weit wir daneben. Ist eine sichere Möglichkeit, sich in die Nesseln zu setzen. Also davon werde ich heute aber noch mehrere präsentieren. Aber
gehst du davon aus, dass es hochgeht oder runter?
Ich habe mit Holger Czapitz gewettet, dass es zweistellig fällt. Das ist natürlich nicht ganz einfach zu gewinnen, aber er hat dann zur Verteidigung gesagt, dass wenn, dann ist Netflix relativ volatil. Also wenn es da zu einer Abweichung kommt, dann ist der Ausschlag in der Regel stark. Und die Chancen, dass sie das Wachstum verpassen, sind auch nicht schlecht. Das Spannende könnte sein, im schlimmsten Fall könnte es zu einem Stillstand oder sogar negativem Nutzerwachstum kommen. In den USA würde ich mich sogar einlassen, dass ich es für wahrscheinlich halte, dass sie Nutzer verlieren das erste Mal. Bevor es 22 Uhr ist, gehen wir das nochmal am Beispiel durch, sozusagen, was die Grundlage der Zahlen ist, was die Erwartungen sind. Und dann kriegen wir irgendwann die Live-Zahlen rein. Und genau, bis dahin hangeln wir uns jetzt mit politischen Themen durch. Nein, ich bin offiziell das zweite Mal geimpft und weitestgehend geschützt jetzt nach meinem Verständnis. Und zwar habe ich vor dem letzten Podcast sogar schon am Donnerstag, vor dem Freitag, wo wir aufgenommen haben, meine letzte Impfung bekommen und mir ist dann erst aufgefallen, dass ich gar keine, also wirklich null Nebenwirkungen hatte oder irgendwelche Impfschmerzen. Und das könnte daran gelegen haben. Also ich war bei diesem Medizinportal, wo man sich Termine holen kann. Und es gibt in Berlin eigentlich immer nur eine Klinik, die relativ kurzfristig Termin hat. Und die ist so ein bisschen aus, also das wusste ich da noch nicht, aber die heißt irgendwie Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe oder so. Und liegt ein bisschen außerhalb. Also man muss weit mit der Ringbahn fahren und dann noch 30 Minuten mit dem Bus. Dann dachte ich, das ist mir auf jeden Fall wert. Das war auch eine gute Chance, die Killer-Kombi erst Astra, dann BioNTech zu bekommen. Und dann bin ich dahin gefahren zu diesem Gemeinschaftskrankenhaus und komme am Eingang, also nachdem ich von der Bushaltestelle da losgehe, komme am Eingang an und dann steht, das kommt man auf dem Google Maps Eintrag und auch in dem Portal nicht sehen, weil der Titel so lang ist von dem Krankenhaus, aber da steht dann Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Klinik für anthroposophische Medizin und der Teil war mir nicht drauf in allen Beschreibungen und dachte so, okay, jetzt ist das hier so ein Steiner Krankenhaus und dort, wo normalerweise Pförtner und Notaufnahme sind, war da ein Demeter Hofladen. Kein Scheiß, also ich lüge nicht. Und links stand eine Verkäuferin und hat so gehäkelte Deckchen und Socken verkauft.
Bist du sicher, dass die dir was geimpft haben? Ja,
genau, und jetzt überlege ich, ob ich, also ich habe extra nachgeschaut, ne, also ob die mir nicht Lavendelblüten oder irgendwie Globuli impfen oder so. Also ich habe die Ampulle gesehen. Aber dadurch, dass ich jetzt überhaupt keine Symptome, keine Immunreaktion habe, überlege ich ein bisschen, ob das vielleicht zu anthroposophisch angehauft
war. Also ich glaube, dafür gibt es zwei Lösungen. Also A, du hast ein zu schlechtes Immunsystem, wie ich von dir gelernt habe. Oder B, du hattest schon Corona und reagierst einfach überhaupt nicht mehr.
Das habe ich dann nämlich auch überlegt, ob ich unwissentlich eine erste Infektion gehabt habe, sodass der Astra-Shot schon mein Auffrischer war oder mein Booster. Und sozusagen, dann habe ich jetzt den dritten Booster, dann bin ich wirklich
positiv. Genau, dann kann ich auch, also ich würde dann auch wissen, von wem ich Corona bekommen habe.
Das wäre lustig, das
ja, könnte sein. Oder bist du, vom Fotoshooting.
Weil du hattest es kurz, nachdem du mich gesehen hast.
Und du hast gesagt, nö, ich habe nur Husten.
Nein, im Ernst, also eigentlich sagen, das ist wirklich im Vergleich zur ersten Impfung sehr entspannt und eigentlich will ich nur alle motivieren, das auch zu machen. Es ist in fast allen Städten und Landkreisen inzwischen möglich, spontan Termine zu bekommen. Entweder indem man sich einfach irgendwo anstellt oder über so Vergabeplattformen. Großer Aufruf, impfen für den Aktienmarkt. Der Aktienmarkt taumelt schon wieder wegen der Delta-Varianten.
Also man kann sich einfach im Demeter-Laden.
Wer es nicht für die alte Bevölkerung machen will, dann bitte für die Wirtschaft.
Ja, und wenn nicht, einfach mal im Bioladen fragen, ob man sich da impfen lassen kann.
Genau. Nein, also ich will jetzt sagen, die Klinik hat es extrem gut organisiert und ich habe da relativ wenig Zeit verbracht. Es war alles super und organisiert. Es hat sich nur ein bisschen komisch angefühlt, weil das ist auch so ein, weißt du, wie früher diese russischen oder sogar Vorkriegskliniken aussehen, wenn so einzelne Gebäude in so einem Park verteilt sind, so zwei Stück. Na, kann man sich nicht vorstellen. Aber da kann man fast immer innerhalb von 3 Tagen Termin bekommen für die Berliner. Und ich glaube, jetzt, wer hat es neulich so schön gesagt, inzwischen entscheidet man sich zwischen Impfen oder ganz sicher die Delta-Variante bekommen. Das scheint sehr absehbar zu sein, dass es nur die zwei Optionen
gibt. Ja, und ich habe munkeln gehört, dass in Amerika auch ein paar Leute schon Delta bekommen haben, obwohl sie mit Pfizer, also mit BioNTech, geimpft sind.
Das ist relativ unwahrscheinlich eigentlich.
Also meinst du, also wenn jetzt die zweite Welle kommt, oder ist es die vierte, glaubst du, dass das positiv oder negativ sich auf BioNTech und Co. auf die Aktien niederschlägt?
Eben die Moderna-Aktie ist relativ stark abgegangen die letzten Tage.
Ab heißt nach oben für dich.
Ja genau, abgegangen heißt, also die haben sich beide eigentlich year to date, also seit Jahresanfang, also sowohl Moderna als auch BioNTech, haben sich beide ziemlich genau verdreifacht seit Silvester. Krass. Und BioNTech hat es ein bisschen früher durchgemacht, Moderna zieht jetzt sehr stark nach und ist heute auch nochmal 5% hochgegangen, weil die Amis und der Markt jetzt Angst vor der, ich weiß nicht, wie vielte Welle es bei ihnen ist, aber auf jeden Fall sagen, merkt man, da wird jetzt mehr getan werden müssen. Es steht im Raum, dass man einen dritten Booster, also einen zweiten Booster-Shot oder eine dritte Impfung braucht. Vielleicht braucht man gegen irgendwelche Varianten, die noch kommen, ganz neue Impfungen. Das heißt, die Konjunktur für die mRNA-Impfstoffhersteller scheint so ein bisschen gesichert, länger als man vielleicht gedacht hätte. Und aber erst so zu deiner Frage. Also eigentlich sollte Comirnaty, also der Pfizer-BioNTech-Impfstoff, sollte 88, also es gibt verschiedene Studien, ne? Israel sagt 64%, geht man davon aus, dass es die Infektion verhindert. Es gibt andere Studien, die sagen 88%, dass man symptomatisch wird, also irgendwelche Symptome hat. Fast sicher 96%, dass man nochmal Hospitalisierung braucht. Und 80%, dass man überhaupt infiziert wird. Also das lohnt sich definitiv, das zu machen. Und Spikevax, der Moderna Impfstoff, soll ähnlich gute Werte eigentlich haben. Eventuell helfen vor, das Einzige, was stimmt, ist, dass eventuell Vorerkrankten nicht helfen. Also deine erste Infektion hilft dir nicht. Hast du deinen zweiten jetzt schon bekommen?
Nee, kommt die Woche. Wenn ich Freitag ein bisschen müde bin, dann musst du noch mehr reden.
Kriegst
du
es am Freitag?
Donnerstag.
Donnerstag, perfekt. Wir nehmen Freitagmittag auf. Dann hast du entweder so wie ich Glück oder bist gerade maximal beeinträchtigt.
Also, dann lehne ich mich zurück und du machst die Show.
Ja, mal sehen, was bis Freitag kommen. Twitter und Snap
zahlen. Und SAP konntest du dir auch mal angucken.
Ja. Was sich noch herausgestellt hat, ist, dass man davon ausgeht, dass der BioNTech-Impfstoff 10-mal so viel Antikörper provoziert oder produziert, wie man je nachdem, wie man es sehen möchte, als Sinovac, der chinesische Impfstoff. Der scheint wirklich nicht besonders, also ich meine, die waren sehr früh dran damit, aber der scheint nicht annähernd so wirksam zu sein wie BioNTech. Alle impfen gehen, wollten wir sagen.
Genau, und bevor ihr Impfaktien kauft, erstmal Disclaimer lesen.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen und selbstständig antreffen. Solltet ihr aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
Bitte lest nochmal den Disclaimer auf doppelgänger.io/disclaimer. Klaas hat uns geschrieben, oder beziehungsweise wir haben uns letzte Folge kurz darüber unterhalten, dass es ja eigentlich White Label Delivery Software geben müsste für Restaurants. Und Klaas hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Firma gibt, die Olo heißt, auf olo.com. Die machen White Label Version für ein B2B Delivery, für die Gastro. Firma gibt es schon eine ganze Weile, mittlerweile auch an der Börse. Hast du dir das kurz angeguckt?
Olo ist schon an der Börse, das wusste ich nicht tatsächlich. Ich weiß, dass sie sehr hoch bewertet sind oder waren, aber dass sie schon an der Börse sind, habe ich verpasst. Und es gibt in Deutschland so ein Simply Delivery oder Simple Delivery oder so. Auch so ein Modell, was sehr Ähnliches macht und gerade relativ spät finanziert wurde. Das weiß ich. Aber das Modell, was du dir live ausgedacht hast, gibt es leider schon.
Und es war an der Börse.
Vielen Dank für die Hinweise. Ja, es gibt so viele Sachen inzwischen, es ist echt schwer, das alles mir ist übrigens noch was auf, also wir haben ja letztes Mal über dieses Amazon Seeker, dieses Kinderarmband geredet und das hat mich noch so ein bisschen beschäftigt und dann dachte ich, was wenn der Plan ist, also wir hatten ja erzählt, sagen, das könnte so ein bisschen das trojanische Pferd sein, um in die Familie reinzukommen und über die Kinderdaten einzusammeln, weil die Eltern bereit sind, den Kindern das Armband umzuhängen, weil da der Gegenwert, nämlich Sicherheit für das Kind und Erreichbarkeit, sehr hoch ist. Also das würde man eher machen, als sich selber ausspionieren zu lassen. Aber das Kind ist ja trotzdem bei den Eltern unterwegs und dadurch generiert es Daten für den Haushalt, für die Familie. Und das ist für Amazon ganz spannend. Und gleichzeitig haben wir gesagt, diese Sprachfunktionen, die da inkludiert sind, daran glauben wir überhaupt nicht, dass man mit Alexa über dieses Interface irgendwas Sinnvolles machen kann, außer Eieruhren, Musik abspielen und das Wetterbericht abfragen. Sind wir uns, glaube ich, einig, dass es nicht so spannend ist. Und dann habe ich überlegt, und bei Amazon musst du ja so immer so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also sagen die zweite, dritte Horizont, über das offensichtlich hinausschauen.
Also du kannst da mit Mars reden.
Mit Mars reden?
Ja, also mit dem Weltall.
Nein, nicht ganz so weit voraus. Aber darüber reden wir auch gleich noch. Aber was, wenn das sozusagen das Kindergartenprogramm für Voice Interfaces ist? Also du bringst dieser Generation Kinder jetzt bei, sehr früh schon mit Voice Interfaces zu reden über das Armband, also mit Alexa. Und dadurch wären sie, wenn die volljährig sind oder geschäftsfähig, wahrscheinlich deutlich besser in der Lage sein, mit einem Sprachcomputer zu interagieren, als wir es heute sind. Und das ist einfach nur sehr frühes Training, mit Computern zu reden. Das wäre mega schlau. Also ich meine, allein die Datensache macht auch schon Sinn. Aber wenn jemand so strategisch gedacht hat, dass er sagt, wir bringen Kindern von Kindesalter an mit irgendwelchen Computer-Interfaces zu quatschen und in so eine natürliche Interaktion zu gehen oder Konversation, um langfristig endlich den Voice-Durchbruch hinzubekommen mit unseren IoT-Devices, das wäre fucking smart.
Ja.
Du bist nicht
mehr. Kinder interagieren mit denen ja sowieso schon recht gut. Also, aber ja, es könnte sein. Aber
stell dir vor, dass viele Kinder das sehr früh lernen. Und ich glaube, es hilft, also je früher du damit anfängst, das macht es deutlich einfacher, das später zu erlernen oder als natürlich zu empfinden.
Ich bin noch nicht so ganz überzeugt.
Es wird vor allen Dingen, wir werden es nie raus. Also niemand wird irgendwann, vielleicht im nächsten Amazon-Buch oder so, uncovered, dass man hier, aber ich meine, es wird niemand sagen, das war der große Plan die ganze Zeit. Das ist, na, schade. Ich finde es trotzdem schlüssig. Gut. Space, du hast du, ich habe heute verfolgt, wie dieser gigantische Phallus ins All geflogen ist, beziehungsweise die Kármán-Linie über.
Ich habe nur die Landung gesehen und habe dann zurückgespult. Was glaubst du, was für ein Termin-Clash es gab von der Person, die eigentlich den Platz gewonnen hat, aber dann gesagt hat, sorry, ich kann doch nicht.
Gewonnen, bezahlt.
Ja, bezahlt.
Ich glaube, die hat sich dafür vielleicht geschämt oder einen Backlash gefürchtet oder war aus irgendwelchen Gründen, aus PR-Gründen kein guter Gast. Das ist eine gute Frage. Also du weißt ja, wer das war.
Echt? Nee, ich weiß es nicht.
Ach nee, der Zweitbeste hat dann gewonnen. Ja, also ich habe überlegt, ob sozusagen die Person, die der Erstbeste, also der die Auktion gewonnen hat, zurückgetreten ist und das, was jetzt uns als zweithöchster Bieter verkauft wurde, dass der dann sozusagen der, obwohl die andere Person war ja da, der Vater von dem. Ach, kompliziert. Aber das, man kann doch nicht zurücktreten von sowas. Ach so, oder der hat ja mit Krypto bezahlt, vielleicht konnte er nicht einreisen. Da, war das nicht mit Krypto?
Nee, ich glaube, das wäre eher bei...
Also es hat doch jemand 28 genau. Millionen bezahlt.
Das hat 28 Millionen.
Und dann sagst du, sorry, ich kann gerade nicht?
Also ich könnte mir vorstellen, dass entweder Leute aus dem näheren Umfeld der Person nochmal nahegebracht haben, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist.
Warum?
Oder jemand ist aufgefallen, dass er gerade Earnings Call hat an dem Tag.
Oder hat Gesundheitscheck nicht bestanden?
Ja. Oder er hat es einfach im Suff gekauft.
Das wäre 28 Millionen im Suff. Erklärungsirrtum. Du kannst dich darauf berufen, dass du nicht wusstest, was du erklärt hast bei der Auktion und auf der Maus abgerutscht bist. Aber das ist schon nicht ganz einfach, das zu gewinnen, denke ich. Ich würde fast wetten, das war jemand, der vielleicht nicht einreisen durfte. Oder vielleicht irgendein Russe, den Jeff ungern mit auf den Flug hätte nehmen. Das, ob wir das mal erfahren.
Vielleicht war es der neue Ehemann.
Vielleicht erklärst du auch das. Also es geht darum, dass es gab in dem, wie hieß das? Space Shepherd? Nee.
Blue Origin Space Shepherds.
Nee. Genau, dieses komische Raumschiff von Blue Origin. Da gab es 4 Plätze. Einer für den reichsten Mann der Welt, für seinen Bruder und besten Freund. Einer wurde versteigert für 28 Millionen. Diese Person ist zurückgetreten anscheinend oder hat einen Terminkonflikt gehabt. Und dann war angeblich der nächsthöchstbietende ein Private Equity Executive aus dem europäischen Raum, der seinem Sohn das zum 18. geschenkt hat, um ihm einen guten Umgang mit Geld beizubringen. Und sozusagen, ich will nicht, also für die PR würde ich mutmaßen, wurde noch eine 82-jährige Astronautin, die niemals ins All fliegen durfte, die alle NASA-Programme mitgemacht hat, alle bestanden hat und trotzdem nie fliegen durfte, weil sie eine Frau war, die wurde mit 82 jetzt mitgenommen. Was, glaube ich, schlau ist, weil das sagt so den ganzen alten Säcken, die das Geld dafür haben, ich kann da auch mit 70 noch mit. Wenn die Frau das mit 82 schafft, dann gibt es kein Alterslimit und sagen, das ist wahrscheinlich was du, wenn du, also die Nachfrage ist ja eh einigermaßen gering für diese Space-Flüge. Und der Punkt, an dem du dich dafür entscheidest in deinem Leben, ist wahrscheinlich, du bist kurz vorm Abnippeln und willst nochmal Bucketlist abarbeiten. Und dann zu wissen, das hat jemand mit 82 noch überlebt, dann erhöht das ja die Chance, dass irgendwie auch ältere Leute, die jetzt nichts mehr mit ihrem Geld anzufangen wissen, sich da reinsetzen. Nee? Ist natürlich auch ein gutes Symbol, dass man der Frau das jetzt ermöglicht. Die war augenscheinlich happy.
Hättest du deinen Sohn da auch hingeschickt?
Für 20 oder 28 Millionen ganz sicher nicht. Also, nee, auf keinen Fall. Also, ich glaube auch nicht, dass man es als 18-Jähriger zu schätzen, also annähernd zu schätzen weiß. Also, ich hätte mit 18 gesagt, ganz geil, aber im Computer sieht es alles anders aus. Oder, keine Ahnung.
Das Ganze so ein bisschen an einen Bungee-Sprung erinnert. Und jetzt so 10 Minuten fand ich schon ein bisschen kurz.
4 Minuten sogar nur, glaube ich, oder?
Ja, mit hoch und runter.
Weißt du, wodurch die Kármán-Linie definiert ist, diese 100-Kilometer-Linie?
Erklär sie mir.
Das ist die Grenze zwischen sozusagen Luftfahrt und Raumfahrt. Also da sagt man, ab wenn du da drüber bist, bist du Raumfahrer, da drunter bist du Luftfahrer. Und zwar hört da der Auftrieb, der dynamische Auftrieb von Fluggeräten, also sozusagen die Kraft, die du über Tragflächen entwickeln kannst, die dich für Auftrieb sorgt, die sozusagen da gleichen sich die Kräfte so aus, dass du nicht weiter aufsteigen kannst. Egal wie viel Schub du hast, du kannst nicht weiter, sozusagen mit dem Auftrieb von Tragflächen nicht über diese Linie hinauskommt. Es geht man auch davon aus, dass das irgendwo da bei 100 Kilometer ist. Deswegen braucht man dann einen Raketen. Und das erste Gefährt, was diese Linie durchbrochen hat, war die V2, die Vergeltungswaffe 2, diese Rache-Rakete der Nazis, war die erste, die über 100 Kilometer gekommen ist. Und heute warum das Datum heute? Ich habe Trivia komplett ausgesaugt auf Wikipedia.
Vor 52 Jahren ist die Apollo hochgeflogen.
Genau, Damals sind noch die Fähigsten geflogen, heute die Reichsten.
Ja, welcher Milliardär fliegt als nächstes?
Na, Elon Musk muss ja irgendwie jetzt mal nachlegen, oder? Der hat bestimmt Erektionsstörungen, weil jetzt alle vor ihm fliegen.
Ja, der Arme, tut mir leid.
Darf man sich jetzt auch nicht darüber lustig, ich glaube, das ist inkorrekt, sich darüber lustig zu machen. Aber weil das so ein bisschen Testosteron getrieben, also nee, doch, darf man. So wie der sich auf Twitter äußert, darf man das. Doch, darf man. In dem Fall darf man es. Also sagen, ich entschuldige mich gern bei allen Leuten, die ernsthafte Erektionsstörungen haben, aber bei Elon Musk nicht.
Und sag mal, wie sah die Rakete nochmal aus von Jeff?
Ja, die sah aus wie ein Riesenphallus, fand ich. Also, das kann auch nicht niemandem aufgefallen sein. Kannst du mir erzählen, warum die all diese Cowboy-Hüte getragen haben? Und dann, dadurch sind die Pressebilder ja auch total scheiße geworden, weil immer dieser Schatten auf dem Gesicht war. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Nein, ich verstehe es auch nicht. Es sah ein bisschen so aus wie beim Burning Man, als sie dann runtergelaufen, also als sie dann rausgekommen sind.
Das habe ich auch überlegt, ob diese Kapsel, also das ist ja so ein, sagen, der Penis schafft und da oben drauf ist ja so die Eichel und diese Eichel ist ja die Kapsel, die einzeln runter, also der Penis schafft, landet wieder. Das ist anscheinend zu gefährlich, deswegen landet die Kapsel, die Eichel einzeln. Und diese eichelartige Kapsel, habe ich überlegt, ob man da nicht so, ob das nicht auf dem Burning Man als Outdoor-Zelt 10.000-fach wieder kopiert werden wird. So als Anspielung darauf. Weil das schon so aussieht wie das perfekte Wurfzelt oder so.
Ja, wäre auch super als Podcast-Studio. So, also sah nicht schlecht aus. So, aber jetzt weiter. Klaas hat gefragt, was du für Investmentkriterien bei BioNTech hättest. Er würde jetzt langsam so überlegen, von Tech auf BioNTech zu switchen.
Biotech, nicht BioNTech.
Ja, Biotech. Und auf was man da so achten könnte, weil DBNR wäre es ja wohl nicht.
Genau, also dann DBNR und Magic Number und Rule of 40, das sind Kennzahlen, die vor allen Dingen für die Softwarebranche gut funktionieren. Ich habe überhaupt keine Ahnung von BioNTech und ich kann ja auch nicht sagen, worauf man, also grob, das Einzige, was Sinn macht, wenn man davon Ahnung hätte, was ich nicht habe, ist, sich die Pipeline an Drugs oder an Testkandidaten anzuschauen. Also idealerweise hat ein Biotech-Unternehmen mehr als nur einen Kandidaten in der Erprobung. Und dann gibt es so verschiedene Stufen der Erprobung, also dass man irgendwie erste Tests mit Tieren macht oder im Labor, dann irgendwie an einer kleineren Gruppe das macht, dann irgendwie breite angelegte so Placebo- oder Doppelblindstudien, soweit ich das verstehe. Und dann kommst du irgendwann sozusagen in so ein Zulassungsverfahren. Und je mehr Kandidaten du da weiterbringst, desto mehr Hoffnung entwickelt sich. Aber wie gesagt, ich halte das für mehr oder weniger Lotto spielen. Gibt vielleicht Leute, die da Ahnung von haben und das besser einschätzen können. Zudem kommt dann die Frage, ist das, also kannst du das schützen? Selbst wenn der Test gelingt, kannst du dieses Arzneimittel mit der Behandlungsform oder mit dem Einsatzgebiet dann Patent schützen lassen und dann dadurch dann die Überrendite erzielen? Ich bilde mir nicht ein, das auch nur annähernd. Also bei BioNTech, also nicht Bio, sondern dann doch wieder BioNTech, da glaube ich sozusagen, dass die Plattform RMNA, das bilde ich mir ein, gut genug zu verstehen, dass man darauf vieles entwickeln kann und dass sozusagen als einer der relevanten Impf-Player gerade, dass wahrscheinlich noch mehr Arbeit entstehen wird für die. Das traue ich mich darauf zu setzen mit dem kleinen Teil des Depots. Und ich hatte ja mal diese eine Seedos Therapeutics, die so eine Ketamin, ich glaube, über Nasenspray-Therapie machen. Das war wirklich ein irgendwie Gamble-Zock, den mir der Holger beim Weltpodcast aus der Nase gezogen hat. Und weil das irgendwie die riskanteste Aktie da, die ich überhaupt besessen habe zu der Zeit, habe ich das
rausgeholt. Aber wie kommst du auf so einen Gamble-Zock?
Das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Also das habe ich mir nicht selber ausgedacht, habe kein Research gemacht. Ich habe die Story gehört, dachte, das ist wert zu zocken, war auch ein blödes Investment. Habe ich mit Verlust verkauft, glaube ich. Habe ich mit irgendwie 17% Verlust verkauft, weil ich Liquidität brauche. Dann verkaufe ich natürlich das, was Verlust gemacht hat zuerst. Hätte ich nicht machen sollen eigentlich. Finde ich Quatsch. Und was man machen kann, ist, dass man irgendwie auf 10, 12, 20 verschiedene Biotech-Werte setzt, an die man glaubt. Und dann kann einer das rausholen. Das ist dann fast wie so ein VC-Fonds von der Logik her. Also, dass einer ein Hit wird oder zwei ein Hit werden und der Rest daneben nichts wird. Aber ich habe null Kriterien, auf die ich glaubhaft vermitteln kann, dass man darauf schauen sollte. Am Ende geht es darum, dass die Marktgröße des Medikaments abzuschätzen, dann das ist die maximale Upside, sich zu fragen, kann man das schützen? Also wird man diesen Markt für eine gewisse Zeit exklusiv beackern können? Und wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt? Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie weit man schon in den Stadien ist. Man bräuchte eigentlich Insider-Knowledge aus dem Zulassungsverfahren. Das würde ich gerne mal wissen, wie oft da Insider getradet wird von irgendwelchen FDA-Leuten oder deren Enkelkindern oder Gärtnern oder Autodealern, was auch immer.
Pip sagt, Finger weg von BioNTech.
Von BioNTech?
Biotech. Von BioNTech nicht.
BioTech und HealthTech-Aktien. Ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das in die Hände von Privatanlegern gehört, ehrlich gesagt. So. Also in den USA sagt man halt ja, die kommen ab Phase 2 regelmäßig an die Nasdaq. In Europa ist das eher selten so. Kann man diskutieren, ob das eher Venture Capital ist oder ob das Public List Companies sein sollen. Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes da jetzt größer, als wenn man sich einen DAX-Wert kauft oder so. Aber die Upside, wenn es klappt, ist halt auch größer.
Zoom geht endlich auf Shoppingtour. Kanntest du Five9 schon?
Genau, Zoom nutzt weiter seine 100 Milliarden Bewertung, um vernünftige Firmen shoppen zu gehen damit und hat in einem All-Stock-Deal, das heißt, sie haben von ihren 5 Milliarden Cash nichts dafür ausgegeben, sondern nur Aktien bezahlt für eine Firma, die Five9 heißt, und du erzählst uns, was sie macht. Du bist ja der Zoom und wie heißt das? Remote Audio und die Web Artis, wie heißt diese Software? Real-Time.
Web RTC.
Real-Time Communication. Erklär uns, was Five9 macht.
Five9, so wie ich das verstanden habe, ist Customer Service Software. Also die hilft Firmen, Remote Customer Service zu machen. Mhm. Macht auch Cash. Also sie kaufen sich dann auch nochmal 600.000 Cash irgendwie dazu. So, was ziemlich crazy ist. Und das Interessante an der Nummer, oder die, was ich interessant habe, ich habe dann so ein bisschen geguckt, wie es wohl dazu gekommen ist und. Und es ist ja immer überraschend irgendwie, wenn Firmen für 14,7 Milliarden über den Tisch gehen, die man vorher überhaupt nicht gehört hat. So. Das Interessante ist, die haben einen CEO, der ist vor 2-3 Jahren dahin gegangen. Rat mal, wo der früher mal gearbeitet hat.
Bei Webex.
Yes. Also,
das heißt, irgendwie, er hat einen alten Kollegen wieder aufgekauft.
Ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt nicht was Falsches erzähle. Falsch. Der hat, glaube ich, nicht bei Webex gearbeitet, aber der ist am Board in einer anderen Firma mit dem Eric, also mit dem CEO von Zoom. Und das Produkt fand ich noch spannender. Kennst du Neat?
N-E-A-T.
Neat. N-E-A-T ist eine Firma aus Oslo. Da sind jetzt so 100 Mitarbeiter drin. Das Startup wurde gefundet vor einem guten Jahr oder anderthalb von Zoom. Mhm. Und das macht die Hardware-Devices, die du dir so gewünscht hast, von Zoom.
Das kommt mir so bekannt. Also, dass wir das schon mal gesagt haben, weiß ich. Aber haben wir nicht auch die Company schon mal besprochen sogar? Nee, aber ist cool. Genau. Ja.
Und das fand ich irgendwie wesentlich spannender, dass
und
die
da
halt,
sind die beide also, sind im Board?
Beide, da sind die beide im Board und noch jemand, der auch bei WebRTC war, dass, wenn man so ein bisschen tiefer eingeht, dann wird auch gesagt, dass Eric, also der Gründer von Zoom, dem Gründer von Neat gesagt hat, dass er das gründen soll. Und man sieht auch, dass der Gründer von Neat mal in einer Firma war, die an Web oder an Cisco verkauft worden ist. Kurz bevor Eric aus Cisco bzw. WebRTC raus ist.
Die Frage ist, hat der schon mal Hardware gemacht?
Der hat schon mal Hardware gemacht. Der war bei einer norwegischen Firma, die kommen aus dem Recorder-Business und wurden halt von Cisco deswegen gekauft.
Cisco baut nämlich auch die Hardware und die WebEx-Meeting-Software. Cisco hat so Voice-over-IP-Telefone auch. Glaube ich.
Ja, das war jetzt mein Punkt. Also baut Zoom jetzt einfach Cisco nach?
Sie bauen das bessere Cisco, glaube ich, nur andersrum. Also Software zuerst und Hardware dann. Und aber dann halt mit einem geilen Subscription-Modell. Das wäre cool, wenn es eintritt. Also ich fand es ja damals absehbar. Ich meine, jetzt müssen sie auch überlegen, wo es weitergeht. Also Five9 baut eigentlich so Callcenter-Software in the Cloud, oder? Also und erlaubt
genau,
dir
damit, das Interessante, ja? Das Interessante bei denen ist, dass sie halt die Callcenter werden, glaube ich, einen ähnlichen Hype erleben wie die Delivery, Fahrradfahrer oder Leute, die irgendwo im Lager oder so arbeiten. Also low-skilled Worker, die relativ schnell irgendwie ongeboardet werden und offgeboardet werden, weil sie auf einen anderen Job gehen. Wäre jetzt meine Prediction.
Wenn Callcenter, also Callcenter reisen ja den Lohnkosten entgegen. Schon seit Ewigkeit. Also selbst als sie stationär waren oder in HQ, also in zentral organisiert, sind sie erst nach Irland gezogen, von Irland nach Bangalore. Und vielleicht ziehen sie irgendwann nach irgendwie Bangladesch oder keine Ahnung, oder Philippinen, wo man irgendwie gerade noch gut genug Englisch spricht und aber noch günstig. Guess. Und selbst innerhalb von Deutschland hast du das. Die meisten Callcenter stehen entweder in Bremen oder in Mecklenburg-Vorpommern, weil man relativ gutes Deutsch dort spricht und niedrige Lohnkosten hat, beziehungsweise die Angestellten vom Landesarbeitsamt auch noch gefördert bekommt. Und wenn du jetzt sagst, mit Five9 können die Leute von zu Hause arbeiten. Also du hast ein dezentrales Callcenter. Also was die Software macht, ist sozusagen, du organisierst deine Workforce. Du hast so ein Call-Scheduling, also dass den richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit erreicht. Und wenn du mit einem schon mal gesprochen hast, dass du da vielleicht priorisiert wirst wahrscheinlich und sowas, oder?
Genau.
Also genau, es macht also ein Callcenter dezentral, baust du damit in der Cloud. Und dann ist das, glaube ich, für Leute, die jetzt in einem Callcenter in einem relativ teuren Land arbeiten, wahrscheinlich nicht gut. Also selbst in den USA wirst du es haben, dass jemand, der jetzt vielleicht in Pennsylvania im Callcenter arbeitet, dann wird es halt irgendwo in Rust Belt oder was weiß ich, also wenn man die noch versteht, das weiß ich nicht. Aber das heißt, es kann jetzt jeder in einem irgendeinen Billiglohn-Bundesstaat von zu Hause machen oder jemand aus Indien oder Australien, keine Ahnung, ob es da günstiger ist.
Ja, die interessante Frage an der ganzen Nummer ist, Zoom sagt, dieser ganze Markt für Contact Center Software wäre 24 Milliarden, sie zahlen aber 14,7 Milliarden für Five9. Also irgendwas muss da ja noch sein, was nicht so ganz kommuniziert wurde. Und meine Antwort darauf wäre,
ist aber gut, dass du drauf schaust.
Wär das
fair? Du das vergleichst, ist gut.
Aber wäre das dann trotzdem ein guter Preis, wenn du sagst, also.
Naja, also die machen 500 Millionen Umsatz ungefähr. Dafür ist das dann ein 30-faches Umsatzmultiple, stimmt das? Ja. Das ist knackig. Aber ich meine, für Zoom ist was sehr günstig, aber das Ding wächst halt nicht so lange schnell.
Wie ist das denn überhaupt? Wenn Zoom heute sagt, wir kaufen das Ende des Jahres, ist das dann die Zoom-Aktie wert heute oder wert Ende des Jahres?
Also sie fixieren den Deal ja wahrscheinlich jetzt. Das kommt drauf an, ob du die Anzahl der Aktien fixierst oder die Summe. Da wird immer von 0,55 Aktien, Zoom-Aktien pro 5-9-Aktien geredet. Das heißt, man kann theoretisch das Tauschverhältnis fixieren. Man kann natürlich auch sagen, wir bezahlen so viel Aktien, wie man braucht, um Ende des Jahres 15 Milliarden aufzubringen. Also beides geht. Das kommt auf den Stichtag, den du wählst, an. Was aber spannend ist, die wachsen zwischen 37% und 45%. Zoom wächst ja sozusagen last 12 months zumindest noch 300%. Dadurch, dass sie sozusagen noch nicht runtergefallen sind von dieser Corona-Schwemme. Und normalerweise willst du dir ja kein langsamer wachsendes Revenue dazu kaufen. Das hatten wir schon mal erklärt. Damit bremst du ja dein Gesamtwachstum, wenn du dir Umsatz dazu kaufst. Und es ist ungefähr ein Sechstel, Siebentel Umsatz, den sich dazu kaufen. Und das bremst dich aus, wenn ihr es langsam Umsatz kauft. Und die Frage ist jetzt, glaubt Zoom, dass Five9 schneller wachsen kann? Also da kommt so ein bisschen Hockeystick. Also sie wachsen gerade Quartal zu Quartal schneller. Wahrscheinlich, weil die langsamen Firmen jetzt mehr und mehr, also so ein Callcenter in die Cloud umverlegen, das dauert bei einer großen Firma schon ein paar Quartale, wenn nicht Jahre. Also bis man die Entscheidung trifft und das dann umsetzt. Und die scheinen jetzt sozusagen mit Verzögerung auf Corona positiv zu reagieren, weil Leute offener für Homeoffice werden. Die Firmen haben verstanden, wir können eigentlich alles vom Homeoffice aufmachen. Dann sagt irgendwann der Callcenter-Leiter, eigentlich können wir auch das Callcenter ins Homeoffice verlegen. Das ist normalerweise nämlich das, was relativ spät verlegt wurde, weil man nämlich die Software zu Hause, also die Callcenter-Software zu Hause replizieren, war bisher relativ schwer. Man braucht sehr spezialisierte Telefonanlagen, die kannst du nicht einfach auf einen Home-Anschluss umlegen. Jetzt kommt die Softwarelösung dafür, damit kann man endlich Callcenter auflösen, wo Leute bisher sozusagen fast als Frontline-Worker arbeiten mussten, weil es schwer war, das nach Hause zu bringen, das Tech-Setup. Und entweder glaubt Zoom, sozusagen gibt es jetzt einen Hockeystick und die wachsen deutlich schneller als 50% in den nächsten Quartalen. Oder Zoom glaubt, sie selber wachsen nicht mehr, sie wachsen langsamer als 50% und deswegen ist es trotzdem, also, oder eine Mischung aus beiden. Also normalerweise würdest du so langsames Revenue nicht dazu kaufen, wenn du sehr mit dran wächst. Aber ich glaube, Zoom geht davon aus, dass Five9 schneller wächst als 50% in den nächsten Quartalen und dass sie natürlich langsamer wachsen als 300%, wahrscheinlich langsamer als 200%, vielleicht langsamer als 100%. Und dann erscheint es schon wieder sinnvoll.
Ich glaube immer noch die Theorie, dass die einfach WebEx bzw. Ciscos nachbauen. Und ich habe jetzt gerade nochmal gecheckt, also der CEO von Five9, der seit Mai 2018 bei Five9 ist, der war 2012 bis 2015 der Senior Vice President für Ciscos Application Division, also das, was auch WebEx inkludiert. Und
das Device kommt auf jeden Fall. Ich glaube, das Desktop-Telefon mit Screen kommt, also so eine Art Facebook-Portal.
Das machen die über Neat. Die werden Neat die werden jetzt nochmal gucken und dann aber die komplett
dann
übernehmen.
Dann nimm noch die safe Prediction jetzt. Für Zoom kauft Neat. Komm, da geh on record. Zoom kauft Neat,
ja, aber noch
du musst was aber sagen, anderes. Welches vielleicht, Portal, damit es ein bisschen schwerer wird.
Ende des Jahres zu Weihnachten.
Und warum?
Einfach so, weil sie es können. Neat bringt zwei geile Produkte jetzt raus. Eins so ein sieht aus wie so ein iPad mit einer großen Box und eins für dich oben Digitalkamera mit Box. Und die kommen jetzt in den kommenden Wochen raus und werden wahrscheinlich nochmal so schön Homeoffice nach oben schieben. Mal gucken. Und wenn das dann gut, also wieso, die einzige Frage ist, wieso bauen sie das nicht selbst? Wieso gründen sie das aus?
Weil oder nicht alles
finanzieren sie das
so und so viel machen, so und so viele Sachen gleichzeitig machen. Also sie müssen die Kernsoftware hinbekommen, sie haben ihren App-Marketplace, wo sie quasi Sachen schon outsourcen für Revenue Share und die sie dann nach und
sie
nach
sagen, auch, Hardware schaffen wir nicht, oder wie?
Ja, das ist nicht trivial. Jetzt ist, ich meine, die könnten einfach die
Das
die,
ist nicht Trivago.
Die könnten einfach die alten Cisco-Engineers einstellen, natürlich. Aber das willst du ja vielleicht auch. Das macht auch.
So, nochmal zurück. Der andere Grund, warum die jetzt hier 9-5 kaufen, ist, dass weil 9-5 irgendeine AI-Supersoftware hat im Hintergrund, die das Callcenter super analysiert und das Asset brauchen sie noch in den Zoom-Calls.
Wieso in den Zoom-Calls?
Ja, damit sie jetzt, also damit sie Meetings besser organisieren können und so.
Das glaube ich. Da bin ich
too far-fetched? Okay.
Also ich glaube, wie man fast zwangsläufig darauf kommt, ist, was Zoom bisher gemacht hat, ist hauptsächlich B2B-Markt. Also Leute nutzen es hauptsächlich im geschäftlichen Kontext. Hauptsächlich für interne Meetings. Mehr und mehr für externe Meetings auch. Dass man davon ausgeht, Zoom-Links geschickt bekommt für Sales oder irgendwelche anderen Meetings. Und wenn du glaubst, dass das ausgeschöpft ist, und ich bin mir sicher, darüber muss ich Zoom Gedanken machen, wenn das Ding ausgeschöpft ist, wo können wir noch wachsen, dann ist doch die logischste Sache zu fragen, mit wem telefoniert eigentlich jemand außerhalb des Unternehmens, der nicht auch im B2B-Kontext ist. Und das ist halt der Customer. Damit bist du sofort bei Customer Support. Also sozusagen dein Ursprungsmarkt ist Unified Communications oder ursprünglich war es Meetings oder Telefonkonferenzen. Das haben sie sehr schnell besetzt und auch, eigentlich auch gewonnen, finde ich. Da gibt es noch Konkurrenz oder eher ein Oligopol, aber da sind sie sehr stark. Dann gehen sie, sagen zweiter Horizont, gerade in Unified Communications rein mit diesen B2B-Apps, irgendwie innerhalb vom Unternehmen auf allen Handys, Voice-over-IP-Telefonie und schnell in Meetings springen oder irgendwelche Sachen besprechen. Und der dritte Horizont ist dann, wie kann ich, wenn das jetzt ausgeschöpft ist und ich habe den Markt belegt, was ist dann sozusagen die nächste Erweiterung? Dann ist es nur logisch, dass du sagst, du musst jetzt Leute erreichen, die außerhalb der Firma sind. Und damit bist du bei Kunden eigentlich. Und dann ist Callcenter-Software so naheliegend wie irgendwas. Also es ist kein Wunder, wenn das jetzt irgendein Investmentbank da anschleppt oder irgendeine Consultancy ihnen als erstes vorgeschlagen hat, glaube ich.
Und müsste Zoom auch ein Mobiltelefon-Provider werden? Indem sie zu Firmen geht und sagt, hey, mit uns könnt ihr irgendwie international telefonieren und eure Kosten irgendwie reduzieren und alles, was ihr braucht, sind Daten und Zoom.
Das Versprechen in diesem Unified Communication Approach versprechen sie das schon, sagen, dass du die Netzwerke konsolidierst, also sagen, du bist in UK bei Orange oder Vodafone und in Brasilien bei, keine Ahnung, Movistar oder was auch immer da das lokale Netz ist, dass sie sagen so, kümmern doch nicht um diesen ganzen Quatsch und welcher Partner jetzt mit welchem am günstigsten telefonieren kann, sondern mach alles über uns und wir sind deine mobile Voice-over-IP-Plattform fürs Unternehmen. Nach meinem Verständnis ist das sozusagen das, was sie jetzt zwischen den beiden Sachen gemacht haben, also zwischen Meetings und dem Callcenter-Business jetzt.
Verstanden.
Also die Antwort ist ja. Nur, dass man das schon fast nachlesen kann auf der Website eigentlich, glaube ich.
Und dass sie erst noch ein bisschen mehr pushen müssen.
Ja, das ist noch nicht so richtig angekommen in Unternehmen.
Aber im Gegensatz zur Cisco-Webseite ist die Zoom-Seite
kennst du ein Unternehmen, das das nutzt? Ich nicht. Also wo die Zoom auf dem Handy haben? Ich nicht. Aber soll es geben als Technologie schon.
Ja, Laschet habe ich auf jeden Fall gesehen, der arbeitet mit Cisco und hat in seinem, das Foto, was du geretweetet hast, hat er die Cisco-Bar. Darauf bin ich dann auch gestoßen, dass das eigentlich genau das gleiche ist wie die Neat-Bar.
Die Bar, die unter dem Fernseher ist?
Ja. Genau.
Ich glaube, ich will nicht lügen, aber ich glaube, die meisten Ministerien arbeiten mit Cisco, weil es sozusagen wahrscheinlich sicher most compliant ist und nicht von irgendwelchen Chinesen betrieben wird. Und so.
So, und jetzt die Frage des Tages. Sollte man Flutopfern spenden?
Ja, wo wir gerade bei Laschet sind. Das habe ich mich tatsächlich, also Disclaimer, wir haben da vorher kurz drüber geredet, weil ich mich das die ganze Woche frage. Und ich würde gerne deine Antwort zuerst, also
meine Spendenmoment, ist, also
die
ja. Antwort ist,
spenden muss man denen. Die Frage ist ein bisschen auch, woher das kommen soll. Aber also oder helfen muss man denen und sagen, erstmal danke und größten Respekt an die Leute, die entweder gespendet haben oder selber geholfen hat. Das würden wir wahrscheinlich auch machen, wenn wir da halbwegs in der Nähe wohnen würden. Das ist nicht die Frage, sozusagen, dass das ehrenhaft ist, steht außer Frage. Aber jetzt deine Begründung.
Ja, aber man muss es nicht unbedingt teilen und mir kam es am Freitag so vor, als ob es eigentlich so ein bisschen nur die Social Media Abteilung der einzelnen Unternehmen war, die das gepusht haben. Also ich habe mich da nicht so sehr aufgeregt wie du. Ich habe mich
aufgeregt, wollte mich aufgeregt.
Ja, oder die Frage gestellt. Ich fand es eher amüsant, dass Leute getwittert haben, dass Diversity in ihrer DNA ist und man sich dann die Orgchart anschaut und da keine einzige Frau, kein einziges.
Wie kommst du denn jetzt darauf?
Weiße Männer sind. Ja, weil das hat mich getriggert und dich hat das andere eher getriggert. Also du hast dich doch bestimmt aufgeregt, warum jetzt wieder irgendwelche Leute viel zu wenig Geld spenden und darüber viel zu große Pressemitteilungen
schreiben. Das kam erst hinterher. Ursprünglich habe ich mich wirklich gefragt, also man sieht dann ja die Aufrufe und überlegt sich natürlich auch, inwiefern man da helfen kann. Und wie gesagt, man darf ja nicht verurteilen, wenn jemand da geholfen hat oder helfen will. Aber ich habe mich gefragt, wer das eigentlich zu tragen hat. So, und also wir können es ja durchgehen. Das Individuum, die Familie, die dort lebt, das Haus ist weggespült, kaputt, unbewohnbar. Kann die was dafür? Dann muss die das tragen, er tragen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wir haben das gesellschaftlich verursacht, das Problem. Das heißt, mein Eindruck ist eher, das muss weder die Familie selbst tragen, noch sollten es Einzelne mit Spenden tragen müssen oder das Gefühl haben, sie müssten das mit Spenden tragen, sondern es ist eigentlich selbstverständlich, dass wir es als Gesellschaft tragen, weil ich würde jetzt gerne sagen, wir haben als Gesellschaft auch davon profitiert. Das wiederum ist falsch, weil einige wenige davon tendenziell, also unser Gesamtwohlstand ist dadurch gestiegen, durch die Ausbeutungsplaneten und sagen die Erzeugung der Klimakrise. So ein bisschen haben wir alle profitiert, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Das Problem ist jetzt aber zum Beispiel, wenn du sagst, so wir stellen die alle schadenfrei, dann hat ja niemand mehr, warum willst du auch noch eine Elementarschadenversicherung machen? Das macht dann ja auch keinen Sinn mehr. Sondern wenn du weißt, ich bin jetzt über den Staat versichert, wir sind jetzt eine Solidargemeinschaft bei Klimaschäden, was meiner Meinung nach nötig ist, weil da werden noch so viel kommen, dass irgendwann den Leuten die Kerzen durchbrennen. Also denen das jetzt passiert ist, die sind da bestimmt in dem Zustand, vollkommen nachvollziehbar. Ich finde es unheimlich schwer zu sagen, also mein Bauchgefühl ist eigentlich, du musst das als Staat tragen, und also als Gemeinschaft. Das Einzige, was dagegen spricht, ist eben, dass du sagst, keiner hat mehr einen Anreiz, sich zu versichern, wenn wir solidarisieren. Zweiter Gegenargument wäre, es haben tendenziell einige wenige davon stärker profitiert von Klimaschäden? Also sollte nicht die Ruhrkohle AG, also RAG oder RWE das tragen? Übrigens, der Typ, der neben Armin Laschet stand, als der rumgefeixt hat oder mit dem er zusammen rumgefeixt war, war sein Fraktionsvize in NRW, Gregor Golland, der bis vor kurzem einen hochstudierten Teilzeitjob mit einem fast sechsstelligen Gehalt bei der RWE-Tochter Innogy hatte. und der dann wahrscheinlich mit ins Kanzleramt rückt, sollte Armin Laschet, Gott bewahrt, dahin kommen. Und also du kannst jetzt sagen, sollte das nicht RWE, also jedes Mal, wenn du Kohle, also Strom aus Kohle produziert hast oder Kohle gefördert hast, hast du das eigentlich Profit gemacht, wo du die Externalitäten oder externen Effekte, nämlich die spätere Klimaeffekte nicht bezahlt hast und sozusagen dadurch eine Überrendite erfahren hast, die nicht abgegolten, weil du einfach die Spätfolgen nicht bezahlen musst. Dann kannst du sagen, dann sollen die das doch jetzt zahlen oder die hätten einen Fonds aufsetzen müssen dafür.
Ja, muss es nicht so sein, dass das, was wir jetzt konsumieren, was anstatt CO2 also sozusagen die CO2-Rechnung, dass wir das nochmal spielen mit den Folgen, die wir so auf der Welt haben. Also dass man das Geld nimmt und das anlegt und damit dann die Schäden wieder auffängt.
Das wäre, glaube ich, einer der schlauesten Vorschläge, dass du sagst, die Umsätze oder Einnahmen aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten, die gehen in einen Klimaschutzfonds, um vor solchen Katastrophen, die mit Sicherheit kommen werden, sagen, dafür vorzusorgen.
Ja, und eigentlich musst du es ja auf alle Straßen machen, weil alles, was du von der Welt versiegelst, ist ja, also da kommt ja das Wasser schlechter runter, wenn du es jetzt sagst, auf Regen. Aber generell müsste ja Autofahren dann teurer werden, weil wir da fahren wir ja über die ganzen Straßen
und so weiter. Du kannst es an CO2 binden, du kannst zusätzlich auch an versiegelte, also CO2-Zertifikat, das ist ja das, was jetzt schon fast Konsens oder Kompromiss ist, da diskutiert keiner mehr, dass das okay ist, also das scheint okay zu sein, aber da überlegt man ja noch, was man mit dem Geld macht, also gibt man das einfach an die sozusagen ärmeren Bürger weiter oder kommt das einfach so dem Staat zugute oder sollte man vielleicht so einen Klimavorsorgefonds damit bauen. Und ich meine, die Leute sind ja, also ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt noch eine Versicherung bekommst, wenn du da, also ein Mensch hatte diese schlimme Angewohnheit, sich immer in der Nähe von Flüssen anzusiedeln, also aus sagen, historisch begründeten Gründen. Aber wird nicht vermeidbar sein, dass sowas wieder passiert und die Leute werden wahrscheinlich nicht mehr versicherbar werden, spätestens wenn das zweite Mal passiert. Das heißt, irgendwie müssen wir das lösen. Und du kannst es nur, also individuell, das, glaube ich, sehen die allermeisten Menschen als sehr ungerecht, weil du da jetzt wohnst, Pech gehabt hast. Du kannst solidarisch machen durch alle. Du kannst sagen, das machen nur die netten Bürger, also wir rufen zu Spenden auf, wie Armin Laschet das heute gemacht hat. Die Staatskanzlei NRW hat ein Spendenkonto eingerichtet, wo wir alle spenden können für seine Versäumnisse. Oder sagen die, das haben ja andere Regierungen, auch Regierungen anderer Parteien vor ihm, sowohl in Deutschland als auch NRW und der ganzen Welt mitverschuldet. Aber man kann natürlich sagen, das müssen jetzt immer die Spender tragen oder die Leute mit dem größten Herzen oder eben die Profiteure. Aber ich finde tatsächlich die CO2-Zertifikate dafür zu nutzen gar nicht so doof. Und die zweite Sache, die du vorhin angesprochen hast, die ich komisch fand, war die sogenannte Megaspende der Schwarzgruppe über 10 Millionen Euro für die Klimaopfer. Es ist nie falsch, Geld zu spenden. Dann hätten sie gerne noch machen.
Du hättest gerne, dass sie mehr gespendet hätten, 100 Millionen.
Also entweder können sie so viel spenden, wie sie wollen und dann die Klappe halten. Oder ich finde, dass man bei solchen Vermögen, also die dahinter stehen, dann eben auch mal prozentual angeben kann, was das eigentlich heißt. Und sagen, gespendet hat das ja laut Presse die Schwarzgruppe. Nach meinem Verständnis gibt es eine Schwarzgruppe nicht, sondern es gibt die Dieter-Schwarz-Stiftung. Das ist die Beteiligungsträgerstiftung, die wiederum die Lidl-Stiftung und Co. KG, die Kaufland-Stiftung und Co. KG, die Pre-Zero-Stiftung und Co. KG und die Schwarzproduktion Co. KG kontrolliert. Und das sind sagen, letztlich alles Unternehmen der Schwarz-Familie, was wiederum die Betreiber der Lidl-Supermärkte und Kaufland-Großmärkte oder Supermärkte sind. Oder Discountmärkte, also Lidl-Discountmarkt, Kaufland-Supermarkt oder Warenhaus. Und die machen relativ viel PR mit einer 10-Millionen-Spende. Das wiederum entspricht aber, also diese sogenannte Schwarzgruppe, wenn man sie so zusammenfassen wollte, das einfach nur eine Anhäufung von steueroptimierten Stiftungen ist, damit der reichste Mensch Deutschland weniger Steuern zahlen muss, die machen 125 Milliarden Umsatz im Jahr. Das heißt, diese 10 Millionen sind, kannst du schnell im Kopf rechnen, wie viel Prozent sind das?
0,001%.
Ja, das hast du bei mir schon gelesen.
Eine
0,008%. Also es ist nicht 1%, es ist nicht 1 Promille, es ist auch nicht 1/10 von 1 Promille, sondern es ist 1/12 von 1 Promille des Umsatzes. Jetzt kannst du sagen, im Handel sozusagen, da hat man wenig Marge oder so. Also sagen, das die Familie Schwarz ist relativ intransparent oder sagen, liebt ihre Privatsphäre. Man kann das Vermögen nur schätzen, es wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 50 Milliarden liegen. Wenn man jetzt den Mittelwert nimmt, 40 ist wahrscheinlich ist eher drüber, sondern auch für die wird die Corona-Zeit nicht schlecht verlaufen sein. Dann ist es eben 0,025% des Vermögens. So. Und da muss man sich fragen, ob das dann eben noch so eine tolle Spende ist, wenn man normalerweise versucht, über Stiftungskonstrukte der deutschen Gesellschaft so viel Geld wie möglich zu entziehen oder die Steuerlast zu mindern, sich dann mit so einer Großspende zu brüsten, finde ich, also klar ist es gut, wenn da Geld zusammenkommt, aber auch da würde ich sagen, dann soll es lieber der Staat tragen und die Leute ihre Steuern zahlen, als dass man da jetzt für 10 Millionen Euro günstig Werbung in allen großen Zeitungen einkauft und besonders mildtätig wirkt. So kommt es auf mich zumindest nicht rüber. Plus, dass diese Firmengruppe durch Billigfleisch, Milchpreis und so weiter auch nicht ganz unschuldig ist an solchen Entwicklungen in der Vergangenheit. Und um das nochmal in Vergleich zu setzen, das ist, wenn du den Median Deutschen nimmst, also nicht den durchschnittlichen, sondern den Mittelwert Deutschen, entspricht das so, als würde diese oder der Deutsche 5 Euro spenden. Das ist ungefähr sozusagen das Opfer, was da erbracht wurde.
Ja, besser als nichts.
Nee, super, genau. Aber es klingt halt deutlich mehr und wird deutlich härter abgefeiert, als es ist. Und wenn man wirklich was Gutes tun will, dann kann man eben deutlich, also im Wikipedia-Artikel über die Schwarzgruppe kommt übrigens 76 Mal das Wort Stiftung vor. Habe ich noch rausgefunden. Wie auch immer, ich habe mich auf Twitter, und das wurde angezweifelt, dass ich das wirklich mache, deswegen musst du das jetzt bezeugen. Ich hatte mich committed, dass ich, weil ich das kritisiert habe, kam dann sofort Kritik, wie ich mir es erlauben könnte, die Elendspender zu kritisieren. Deswegen habe ich mich dann committed, das Gleiche anteilig gesehen auch zu spenden. Deswegen
wissen wir jetzt endlich, wie reich du bist.
Genau, das müssen wir ein bisschen komisch konstruieren, damit das nicht klar wird. Also was ich jetzt mal sozusagen pro forma schon mal mache, ist, also ich spende das wie immer über Share the Meal. Da kommt es Leuten, die unter einer Dürre leiden, also letztlich auch Klimaauswirkungen in Madagaskar zugute. Denen geht es im Zweifel, auch wenn sagen, das ganz furchtbar ist für Leute. Also ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Ne? Da in der Region haben viele Leute ihr Leben verloren und viele zumindestens sagen, sind an die Grenzen des Ruins gekommen und werden hoffentlich das wieder aufbauen können. Aber es gibt 100.000 Millionen andere Leute, die seit Jahren so leben, an die irgendwie keiner denkt. Die Jeff Bezos übrigens alle mit weniger als 10% seines Vermögens retten könnte, aber stattdessen fliegt der lieben Bär im Pimmel in Space. So, ich spende jetzt erstmal sozusagen für dich, Sekunde, wie geht das jetzt? Also ich mache einmal diese Summe, siehst du das? Weil diese Summe.
Ja. So,
das wäre jetzt der Gegenwert. Ich nehme jetzt netterweise das Vermögen. Bei Umsatz wäre das bei mir, dann würde nur ein sehr niedriger Betrag einkommen, weil meine Firmen weniger Umsatz machen. Aber das entspricht jetzt 4 Millionen Vermögen sozusagen. Das spende ich schon mal. Und sollte ich mehr als 4 Millionen Vermögen haben, also im schlimmsten Fall habe ich ein bisschen mehr gespendet, soll ich weniger Vermögen haben. Sollte ich mehr haben, würde ich das noch hinterher spenden. Ich versuche das jetzt aber einmal zu machen, sozusagen als Beweis. Jetzt muss nur die Kreditkarte funktionieren. Sekunde. Oh, da ist keine aktuelle Speicher. Mal gucken, ob die funktioniert. Sekunde. Ich vermute fast, dass
So, also wir merken uns, Piep ist broke. Siehst du das? Es hat geklappt,
vielen Dank.
Ein armes Kind.
So, also ich habe jetzt sagen,
schon ein bisschen traurig.
Relativ gesehen, sagen, ja, das damit erledigt. Weil
du hast einen Betrag jetzt gesagt. Sollen wir den drin lassen oder sollen wir den rausstreichen?
Das ist ja nicht der richtige Betrag. Also sagen, ich habe jetzt sagen, entweder deutlich zu viel gespendet, wenn ich weniger als 4 Millionen habe. Und wenn nicht, sagen, hole ich den Rest noch nach. Und sagen, ich hab,
okay, ich habe gesehen, er hat 1.150 Euro gespendet.
Genau, dann spricht es ein bisschen mehr als 4 Millionen. Wie gesagt, müssen wir jetzt den Fall drauf eingehen.
Vielen Dank. Sollen wir dafür irgendwie eine PR machen?
Nee, überhaupt nicht. Oder das ist auch nicht als PR gemeint. Okay. Das ist nur, weil ich sozusagen auf Twitter dann Leute meinten, sagen, das wäre das Mindeste.
So, wir sind schon wieder viel zu schlecht in der Zeit für eine Mittwochsfolge. Wieso hat Bill Ackman jetzt keinen Universal Music Spec gemacht?
Noch eine kontroverse These. Können wir viele Leben retten, wenn wir jetzt in kürzester Zeit noch mehr solcher Katastrophen hätten? Und das soll überhaupt nicht zynisch klingen. Es ist natürlich irgendwie ein beschissener Gedanke. Aber These, das menschliche Gehirn ist nicht dazu gemacht, also warum Klimawandel uns so, also manche ein bisschen mehr, in Klammern Amit, überrascht hat, andere ein bisschen weniger, ist, dass das menschliche Gehirn nicht gut daran ist, langsame Anstiege zu erkennen. So das Frosch im Wasserbad-Syndrom oder die Fliege, die du am besten erschlägst, indem du ganz langsam an sie rangehst. Und jetzt haben, also ich glaube, dass viele Leute, also es sind einige Politiker umgeschwenkt, es haben, glaube ich, einige Leute ihre Meinung geändert. Wir haben gerade in China, in Hunan, eine ganz ähnliche Flutkatastrophe. Und wir werden mehr solcher Katastrophen auch vielleicht kurzfristig sehen. Und jeder davon ist eben eine Katastrophe und ganz schlimm. Aber die Frage ist, hilft das nicht vielleicht langfristig, Opfer zu vermeiden, indem das vielleicht so eine Häufung von solchen Events?
Ja, aber ich glaube, du brauchst wesentlich mehr, als du dir das ausdenkst. Also,
aber ich glaube, zwei, drei nacheinander während, also und ich sage, ich hoffe, dass dabei weniger Menschen zu Schaden kommen. Aber ich glaube, der Nettoeffekt nach 50 Jahren wäre.
Ja, guck dir Amerika an, wie oft es da diese Riesenüberschwemmungen gab und sowas und wie wenig da passiert ist danach. Und du kannst ja, du ja, aber kannst
wenn
sagen,
man so als Gott gegeben, so Gott gegeben wahrnimmt, wenn es so selten passiert. Aber sagen die ich glaube, die Häufung, das ist halt. Aber du kannst auch sagen, es gibt jeden Tag Mass-Shootings und es gibt auch keine. Aber vielleicht auch, weil sich daran schon gewöhnt wurde.
Ja, ich glaube, man gewöhnt sich einfach daran und es wird, also ich glaube, es wird immer mehr. Wir werden damit leben müssen, dass es Unwetter gibt und dass es irgendwelche Viren gibt und dann gibt es halt Teile in der Welt, in der man damit gut, dort zum Glück gut leben kann und andere Teile, die mehr und mehr zu uns
aber
kommen
dann
wollen.
Bleibt, oder woanders. Aber dann bleibt nur, wie sehr es dich persönlich betrifft, ja wahrscheinlich. Also dann sondern die zwei Möglichkeiten, deine Meinung zu ändern, ist, also und jeder soll nur die Meinung ändern, wenn er auch davon überzeugt ist, weil entweder sagen die Beschleunigung der Ereignisse, das verstehen Menschen in der Regel, oder sobald sie das erste Mal selber betrifft. Können wir vorstellen, dass sich die Wahlergebnisse in den Ländern nochmal stark verändern.
Ja, also wenn du betroffen bist, denkst du anders. Wenn du Leute in deinem Umfeld kennst, die an Corona gestorben sind, denkst du anders. Wenn dein Elternhaus oder dein eigenes Haus, deine Wohnung im Unwetter weggespült wird und du jemanden verloren hast, denkst du anders. Aber du vergisst auch schnell.
Ja.
Und gewöhnst dich an die Sachen. Also ich würde es mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass nicht mehr Katastrophen passieren. Ich glaube, dass es mehr braucht. Also
jeder wünscht sich, dass keine Katastrophen passieren. Die Frage ist ja sozusagen, sind drei kleine Katastrophen oder eine große besser? Und so einfach ist die Wahl ja auch nicht. Aber na gut.
Aber wie viel, was muss alles passieren, damit du nicht mehr fliegst? Zum Beispiel.
Gar nicht mehr. Wie willst du denn an andere Kontinente noch bereisen?
Ja, siehst du?
Ne, man kann ja irgendwann elektrisch fliegen, das wird ja auch passieren. Oder mit dem Zeppelin. Oder mit dem Lilium-Jet.
Ja, aber du kannst, also es ist immer einfach gesagt, dass man sich ändern muss, aber so, also bis man sich selbst ändert, dauert es halt immer lange. Und man will, also das
ich bin lange nicht mehr geflogen. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geflogen bin.
Ach Quatsch, hier dein Spaßurlaub auf Malle. Ja, ja.
Den habe ich kompensiert.
Der war bestimmt nicht notwendig. Ja, ja, du Supermensch, du Superman. Deinen Kühlschrank hast du bestimmt auch schon kompensiert.
Der verbraucht halt nicht mehr Strom. Der hat diese super Klappe, wo ich weniger Strom mit brauche.
Klappe. Selber Klappe. So, was ist mit Lilium passiert?
Du hörst so an.
Die waren auch
irgendwie. Was fährst du eigentlich für ein Auto?
Bitte, darüber spreche ich nicht. aktuell gar nichts. Die Story kommt noch.
Ist doch besser so. So, was wolltest du sagen?
Was mit Lilium passiert ist, aber auch geil. Wenn man dich so ein bisschen andrückt, dann kommst du immer direkt mit. Aber die anderen machen es auch nicht besser.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe erstmal verteidigt, dass ich nichts falsch mache. Oder ich mache bestimmt was falsch, aber immer weniger.
So, was hat Lilium falsch gemacht? Die haben irgendwie falsch gerechnet.
Die mussten einfach nur einerseits ihren Prospekt, soweit ich es verstanden habe, anpassen. Und zwar.
Also Lilium ist dieser Flugtaxi und die machen jetzt einen Spec.
Der von einem Kell-Spec übernommen wird, genau. Und die hätten pro forma wohl erwähnen müssen, dass sollte dieser Spec nicht stattfinden und damit nicht neue Kapitaleinschüsse in die Firma passieren, dann wären sie irgendwann Mitte 22 oder Ende 22 pleite. Was ja logisch ist, dass wenn du keine weitere Finanzierungsrunde bekommst, irgendwann das Geld alle hast. Und das
Story von jedem Startup.
Genau. Und das andere ist, dass sie durch die Umstellung für den Spec brauchst du offensichtlich eine Buchhaltung oder Bilanz nach IFRS, also internationalen Buchführungsregeln. Und vorher waren sie nach HGB, also unserem deutschen Handelsgesetzbuch, veranlagt. Und dadurch ergibt sich ein Unterschied im Anlaufverlust für 2019. Der ist dann nicht mehr 42,8, sondern 75,4 Millionen, berichtet Gründerszene Business Insider. Wahrscheinlich, weil man irgendwelche Forschungs- und Entwicklungsaufwände nicht mehr aktivieren kann. Also weiß ich nicht, aber mutmaße ich jetzt sozusagen, dass durch andere Buchhaltungsregeln ergibt sich dann ein höherer Proforma-Verlust. Den konnte man laut HGB wahrscheinlich ein bisschen anders darstellen. Und deswegen musste jetzt nachgebessert werden. Klang schlimmer, die Nachricht, als sie ist. Ändert an der Situation nichts. Das Problem ist, also die Frage ist eher, ob diese Dinger irgendwann mal waagerecht fliegen, also in den Gleitflug übergehen werden und damit man irgendwie näher an die Vision rankommt. Oder ob man 20 Jahre warten muss, bis die Batterietechnologie dafür weit genug ist.
Was denkst du, wann du das erste Mal per Batterie nach Mallorca fliegen wirst?
Nach Mallorca ist schwer. Ich glaube, dass Volocopter, glaube ich, deutlich eher dran, weil die fliegen ja im Schwebflug. Also Unterschied ist, Volocopter schwebt wie eine Drohne hoch, seitwärts im Schwebflug aber und wieder runter. So, damit kommt man nicht ganz so weit. Also diese 300 Kilometer, die Lilium schaffen will, schafft man damit nicht. Aber man kann vielleicht 100 Kilometer damit fliegen. Und das wird sehr wahrscheinlich funktionieren. Oder es funktioniert ja auch jetzt schon. Also sie können schon irgendwie ein paar Kilometer in der Stadt hin und her fliegen damit. Das ist absehbar.
Ja gut, aber 100 Kilometer kannst du ja auch laufen. Also du musst ja nach Mallorca.
Ja. Und für das, was Lilium will, musst du halt diesen Übergang von dem Steigflug, also dem Aufsteigen, das funktioniert wie ein Hubschrauber oder eine Drohne. Und dann wollen die ja sozusagen in einen Vorwärtsflug kommen, in eine Art Gleitflug, wozu sich die Rotoren drehen müssen und ja, dann man eben vom Auftrieb, dynamischen Auftrieb, bewegt wird. Das ist nach meinem Verständnis noch nicht gelungen. Also man hat die irgendwie ein paar Grad gedreht bekommen, die Rotoren, aber dass man da wirklich in den Gleitflug übergeht, habe ich noch nicht gesehen und ich glaube auch noch niemand anders. Und die Gefahr ist halt, dass sie jetzt immer sagen so, beim 5-Sitzer hätte es bestimmt funktioniert, aber wir bauen jetzt einfach einen 7-Sitzer, es lohnt sich nicht mehr, das zu beweisen. Und wenn der 7-Sitzer, sagen, nicht fliegt, dann zeigen wir das an einem 16-Sitzer. Also dann müssen wir einen 16-Sitzer bauen, weil das ist wirtschaftlich eh spannender. Und so hangelt man sich von Modell zu Modell. Die Frage ist, ob man das an einem apropos Modell, eben ob man das nicht an einem kleineren Modell mal beweisen könnte. Also du könntest ja sagen, wir müssen den ganzen Prototyp nicht bauen, wir bauen den in klein, wir beladen den trotzdem mit klein, also wir setzen da kleine Menschen rein. Wir setzen da Kinder rein und machen damit einen Testflug. Aber das birgt ja die Gefahr, dass das da nicht funktionieren würde. Vielleicht gab es den ja auch schon.
Also aber vielleicht Moment, ist der nur geheim. Das war jetzt nur eine Unterstellung von dir, dass das Ding nicht fliegt.
Doch, fliegen tut es. Also es steigt auf. Aber ich glaube, den Übergang in den Gleitflug, den konnte man noch nicht leisten.
Ah, der kommt doch bestimmt in den kommenden Monaten.
Ja, dann würde ich, muss ich mir überlegen, was ich dann mache. Aber vielleicht kein Besen essen, aber.
Wann fliegst du mit?
Dann ersteigere ich den ersten, nee, das wird zu teuer wahrscheinlich für mich. Ich würde sagen, ersteigere ich den Erstflug und sagen, sitz beschämt im Flugzeug, im eVTOL.
Ich kann mir genau vorstellen, wie du da sitzt. Ich hab gedacht, ich hatte.
Also ich lasse mich auf jeden Fall darauf ein, dass das bis zum 1. Januar 2023 würde das Ganze gar nicht passieren. Und die Strafe darfst du dir aussuchen. Ich leg mich in deine Hand. Ich weiß, dass du irgendwo tief in dir drin eigentlich ein guter Mensch bist und sagen, mir nichts Unmenschliches aufbürdest. du darfst dann auswählen, was mein Gang nach Konnassa ist dafür.
Ein Bungee-Jump, würde ich sagen.
Boah, das wäre schon ziemlich so. Oh Gott. Bitte nicht. So, apropos, wo wir gerade bei Speck waren.
Hast du mittlerweile Bill Ackman Speck, haben wir über den schon gesprochen?
Der wollte ja die Universal Music Group aus Vivendi rauseisen. Das wurde jetzt abgeblasen. Angeblich hat die SEC was dagegen. Das ist nicht ganz einfach. Also Bill Ackman hat gesagt, da gab es irgendeinen Dealbreaker. Es könnte daran gelegen haben, dass sie nur 75% des Kapitals genutzt hätten, um sich dort einzukaufen. Und dass das wiederum sie aussehen lässt wie eine Public Listed Investment Company, also wie ein notierter Fonds, was wiederum dann sehr stark reguliert wäre in den USA und an der New York Stock Exchange nicht traden dürfte. Das könnte sein, dass daran gescheitert hat. Es wirkt so ein bisschen, also dass er den Deal jetzt nicht durch die Tür bekommt, ist nicht gut für ihn. Das schien auch schon wie eine Notlösung, weil er hat sich erst damit gebrüstet, dass er mit 4 Milliarden den größten SPAC der Zeit geraced hat. Das heißt ja außerdem dann, dass du eigentlich mindestens eine 20 Milliarden Company übernehmen willst damit. Und dann, da ist der Markt sehr begrenzt von der Anzahl der Unternehmen her, die in Frage kommen. Wenn dir dann da alle einen Korb geben, und wie gesagt, wie viel Private Unicorns gibt es, die 20 Milliarden oder größer sind? So. Deswegen Stripe, Klarna, ByteDance, vielleicht noch 3, 4, 5 andere. Aber
Revolut
seit kurzem, genau. Aber wenn die alle sagen, wir haben keinen Bock darauf, wir möchten ordentlich ein IPO werden, wir brauchen noch kein Speck, dann wird's schwer.
Und außerdem haben wir Herbalife gesehen.
Genau. Da ist ja der Gute bei Herbalife. In Valiant ist, also in der anderen ist er der, also bei Herbalife ist er der große Held, Bill Ackman.
Wieso? Das Ding geht doch nie runter, oder?
Doch, am Ende gewinnt er aber.
Echt?
Ja, okay. Ja. Genau. Und jetzt wird's kompliziert. Er kauft stattdessen dann mit seinem Hedgefonds, also der SPAC, die Special Purpose Acquisition Company, war Pershing Square Tontine Holdings. Stattdessen wird er aber wahrscheinlich den Anteil aus Vivendi rauseisen mit Pershing Square Holdings, heißt, glaube ich, der ganz normale Hedgefonds. Also er wird sozusagen dem Deal trotzdem treu bleiben, aber nicht mehr den SPAC machen. Und jetzt die Frage, er hat noch 18 Monate Zeit, sich ein neues Target zu suchen, aber wie gesagt, die Targets werden nicht mehr von alleine. Er braucht eine relativ große Company. Wenn nicht, muss er irgendwas Geld zurückgeben und ist so ein bisschen dann gebrandmarkt als eben nicht Mr. Dealmaker, sondern kompliziert. Aber das Umfeld für Specs wird eben auch schwerer. Die SEC hat sich das eben genau angeschaut. Der Vice Spec, Vice Publishing, das Vice.com kennt man vielleicht, der scheint auch in Stocken geraten zu sein, weil man sich nicht einig wird über die Bewertung der Media Assets von Vice oder des Geschäftes. Und dafür kommt aber ein High Fashion oder Luxus Fashion Spec an die Börse. Ermenegildo Zegna wird wahrscheinlich für 3,2 Milliarden oder 2,5 mal Umsatz an die Börse gehen. Hast du Accessoires von Zegna? 1.500 Euro Moccasins? Nee?
So, wie sieht's aus mit Netflix? Ich will langsam ins Bett.
Dann, was wir in den letzten Folgen schon erzählt haben über Netflix. Die Herausforderung ist so ein bisschen, Netflix hat, man spricht dabei von pulling revenue forward. Also Corona lief für sie so gut, weil wir alle zu Hause saßen und schon Netflix geguckt haben, dass sie sehr viele neue Abos verkauft haben während Corona. Und Man geht aber davon aus, dass das eben einfach Entscheidungen vorzieht, beziehungsweise dass die Leute, die sich jetzt das Netflix-Abo schon gekauft haben während Corona, dann eben in den nächsten Jahren es nicht nochmal kaufen können, beziehungsweise nur noch weiter bezahlen. Und dadurch wird Wachstum in diesem Jahr relativ schwer. Das heißt, die Wachstumszahlen stehen ein bisschen unter Risiko. Dann gibt es halt relativ viel Konkurrenz mit Disney Plus, Paramount Plus, Peacock etc. etc. Und ich glaube, die größte Konkurrenz ist eben eigentlich BioNTech, Moderna und Pfizer. Nämlich, dass Leute jetzt wieder rausgehen, essen gehen, abends in die Sonne gehen, Urlaub machen. Tausend Gründe nicht zu Hause vom Fernseher rumzusitzen. Und das Q2 ist historisch auch immer ein relativ schwaches Quartal für Netflix. Und da können jetzt viele adverse Effekte, die Pipeline ist ausgetrocknet. Also dadurch, dass man im letzten Jahr eigentlich nirgendwo Filme produzieren konnte, weil einfach die Studios geschlossen waren und auch Schauspieler nicht miteinander arbeiten durften oder bis auf wenige Ausnahmen das nicht geschafft haben, konnte man auch keine großartigen neuen Blockbuster oder Serienhits produzieren. Das alles kommt jetzt zusammen. Netflix hat so rund 200 Millionen Abonnenten. Sie haben selber geforecastet, dass sie nur noch 1 Million mehr schaffen dieses Quartal. Das sind so auch die Schätzungen. Die Wall Street hofft 1,1 Millionen, fände das schon gut. Der Umsatz haben sie geforecastet mit 7,3 Milliarden. Würde der jetzt da drüber liegen, wäre das gut. Die Earnings per Share wären mit 3,2 Dollar oder 3,18 Dollar geforecastet. Das müssten sie eigentlich übertreffen, sozusagen, weil man davon ausgeht, dass die Kosten besonders niedrig sind, weil sie keine Filme produzieren können oder weniger produzieren, der Umsatz relativ stabil noch gewachsen ist, sollte das wahrscheinlich klappen. Wenn sie die Earnings nicht treffen, dann wäre es, glaube ich, desaströs. Ich gehe davon aus, dass sie die Earnings leicht übertreffen, dass sie aber bei den Memberships ein Problem haben könnten. Wenn sie da die 1 Million nicht schaffen oder nur die 1 Million schaffen, problematisch. Und man kann sich das in den Earnings in der Regel nach Ländern aufgegliedert anschauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in den USA entweder zu Nullwachstum kam oder sogar einen kleinen Abfall. So, wenn das so eintritt, und achso, was man auch sieht, dass sozusagen der Average Revenue per User, also Netflix, was doch dafür spricht, dass das Wachstum ausgereizt ist. Netflix arbeitet mehr und mehr mit Preiserhöhungen, die sagen vor einem Jahr war der Durchschnittsumsatz pro Nutzer noch bei 32 Dollar, inzwischen ist er bei 35, also man kriegt 10% mehr Umsatz pro Nutzer schon über Preiserhöhungen raus. Und sie haben diese Offensive in Games und Podcasts angekündigt. Was dann würde man, ich weiß nicht, ob wir noch den Earnings Call schaffen, heute zu hören, aber dann würde man wahrscheinlich Retastings ganz viel über Fantasie im Gaming- und Podcast-Bereich reden hören heute. Sollte das Hauptgeschäft nicht wachsen, dann muss man eben ganz viel Fantasie jetzt verkaufen. So, und jetzt gucke ich mal, ob die Zahlen da sind. Oder? Sekunde, habe ich irgendwas vergessen? Also viele Leute fragen immer, woher wir diese Zahlen bekommen. Also auch diese Software-Metrics, DBNER, Rule of 40 und so. Die muss man sich in der Regel tatsächlich, also ich habe keine Quelle, wo ich die nachschaue. Ich hole mir die Zahlen entweder von Yahoo Finance oder in den meisten Fällen von den tatsächlichen Earnings Press Releases, also den Pressemitteilungen mit den Ergebnissen, die die Unternehmen rausgeben, übertrage mir das selber in Excel und arbeite dann damit. Und dann kann man sich diese Relation selber rausnehmen. Und deswegen kann man eigentlich ernsthaft eben auch nur 10, 20, vielleicht 25 Aktien betrachten, sei es, ob man jetzt Analyst ist oder, also wenn man kein großes Team hat. Deswegen kann ich auch nicht über unheimlich viele Aktien reden, sondern immer nur über die gleichen.
Aber es kann doch nicht sein, dass wir in 2021 leben und du immer noch hier Cut and Paste in deine...
Du kannst es in Bloomberg oder Refinitiv nachschauen. Refinitiv, Entschuldigung. Dann da kriegst du zumindest die Werte. Aber um die wirklich deuten zu können, ist es trotzdem besser. An sowas wie DBNER ist da nicht zwangsläufig auch immer drin. Und viele Sachen muss man doch nachgucken. So, ich gucke jetzt Netflix Earnings.
Ja, mach mal, aber ich würde gerne.
Also was auch noch krass ist übrigens, im H2 kommt, also sie sagen jetzt schon, dass im H2 wird, also im zweiten Halbjahr dieses Jahres, dann kommt die große Content-Offensive. Auf die müssen wir bisher aber noch warten. Und dann kommen zum Beispiel neue Folgen von Casa de Papel, also Bank Heist oder Haus des Geldes. The Witcher kommt neu, Red Notice mit The Rock, also Dwayne The Rock Johnson und Ryan Reynolds, Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett. Also sie haben eine gute Content-Pipeline, wo sie sagen, die wird erst im zweiten Halbjahr wirksam. Dann geht man sogar wieder von irgendwie 5 Millionen Membership-Steigerungen ab. Achso, und das ist die andere Gefahr, nämlich, dass sie den Outlook anpassen. Also, dass sie sagen, wir schaffen doch nicht 5 Millionen in Q3 und Q4. Wenn sie den senken, den Outlook, auf unter 5 Millionen, dann stürzt die Aktie auch ein.
Als Q2 nicht immer das Quartal, das bei Netflix irgendwie ein bisschen schlechter ist.
Das ist immer relativ schlecht. Deswegen haben sie es selber auch mit nur 1 Million geforecastet. Die Frage ist, ob sie eben, achso, und sie machen ganz viel lokalen Content auch. Also sie wissen, dass so lokale Sachen, so wie das Houseboat oder so, eigentlich gut funktionieren und so Identität ist wichtig. Preiserhöhung ist halt schwer. Sie sagen, es geht, weil das Angebot immer besser wird. Also sie geben 17 Milliarden für Content aus dieses Jahr. Das sind 80 US-Dollar pro Kunde. 140 sind die Einnahmen, davon geben sie mehr als die Hälfte für Content aus. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Aber durch die Konkurrenzsituation kannst du halt nicht unbegrenzt viel Kohle fordern von den Kunden, weil sonst geht irgendwann dann eben doch jemand zu Disney. So, die Earnings sind da. Letter to Shareholders. Sie haben 1,5 Millionen mehr geschafft. Das ist ganz gut. Das heißt, sie sind deutlich über die 1 Million gekommen. Das ist besser als erwartet. Das Revenue ist leicht höher, ist auch gut. Die Earnings per Share, Sekunde. Verdammt, ich verliere meine Wette, glaube ich.
Um was habt ihr gewettet?
Um Döner. Also dein Äquivalent der 5er Schnellwette. Und
mit Fleisch oder vegan?
Ach so, aber das Ergebnis ist schlechter. Das Ergebnis hat enttäuscht, aber nicht doll. Das ist nur bei 2,97, 20 Cent unter. Das Ergebnis ist nicht schlecht, aber wichtiger sind, glaube ich, die Subscriber-Zahlen, ehrlich gesagt. Sekunde, ich schaue nochmal, ob ich die US-Numbers finde. Da habe ich recht gehabt. Immerhin. Oh, aber das ist jetzt spannend, wie die Börse reagiert. Ich kenne den Kurs noch nicht, gucke ich gleich. Also sie haben leicht überperformt bei den Subscribern. Sie haben statt 1 Million 1,5 Millionen plus gemacht. Aber, wie ich gesagt habe, in UCAN, das ist USA, Kanada, also in dem Stammmarkt, haben sie haben die 430.000 Memberships verloren. Also das erste Mal in der Geschichte in Nordamerika weniger Subscriber als zuvor. Das hat doch hoffentlich die Börse schockiert. So. Jetzt schauen wir in den After-Hours-Trading bei der Nasdaq. Die Börse hat jetzt ist es 10:30, die Börse hat natürlich geschlossen.
Aber wie kann die denn After-Hours-Trading zeigen? Also wie funktioniert das?
Na, weil sozusagen institutionelle und teilweise auch Privatleute auch nach der Bell noch traden dürfen. Gibt es in Deutschland ja auch Anbieter, wo das geht. Und deswegen wird auch irgendwie 2 Stunden vorher und 2 Stunden nachher noch ein Kurs gestellt. Find a symbol. Ne.
Minus 1,62%.
Ja, zu wenig, weil es so Mixed Signals ist.
Was hast du gewettet?
Ein Döner. Achso, ich habe zweistellig gesagt. Also minus 10% oder mehr.
10%.
Also ich habe immerhin keinen.
Aber es wird schlechter. 1,7, 1,6.
Ja, vielleicht checken die Leute noch nicht. Die haben bestimmt den Lender. Die haben nur auf Revenue geguckt. Und ich meine, das muss dir doch Angst machen, dass sie in den USA, also das heißt ja, dass irgendwann das alle Märkte erwischen wird. Also, sondern sie wachsen in Europa nur noch 200.000 Nutzer gewonnen oder 190.000. In LATAM haben sie 760.000 gewonnen. In Asia Pacific 1 Million gewonnen. Da ist der Average Revenue aber nicht besonders hoch und in LATAM auch nicht. Also in den Ländern, wo die Leute ordentlich Geld bezahlen, nämlich Europa und Nordamerika, auch zusammengenommen haben sie in Europa und Nordamerika, wenn man das zusammenrechnet, netto Subscriber verloren. Aber Revenue gewonnen, weil sie halt die Preise erhöhen. Also Wachstum ist vorbei. Schade, dass der Markt das noch nicht richtig sieht. Mal sehen, wie der Öffnungskurs morgen ist. Zweistellig wird der Verlust wahrscheinlich nicht. Ich finde aber, man sollte sich fragen, wie die Zukunft von Netflix aussieht. Also sie müssen jetzt endlich entweder noch mehr Mehrwertangebote wie Games oder Podcasts oder so finden, um den Leuten mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Oder sie schaffen es wieder, einen Mega-Blockbuster rauszubringen. Aber die Fortsetzung, das bringt es ja auch nicht. Also für die dritte Staffel, die Leute, die Casa de Papel geil fanden, die haben es ja jetzt auch schon. Die kündigen dann vielleicht nicht, wenn die dritte Staffel kommt. Okay, aber na gut, also das verstehe ich. Finde Netflix ein super Unternehmen. Großen Respekt davor, was sie aufgebaut haben. Aber ich glaube, sie sind seit 1-2 Jahren schon zu hoch bewertet und können das eigentlich nicht halten. Und vor allen Dingen ist ich sehe die Wachstumsfantasie. Achso, ich muss mal gucken, was das jetzt eigentlich heißt.
Market Cap ist 235 Milliarden.
Ja, rund 1000, Wahnsinn. Ist immer rund 1000 Dollar pro Subscriber. Also das Umsatzwachstum war immerhin noch 19,4%. Haben die Zahlen berechnet? 19,4%. Ja, besser als gedacht. Krass, was man aus Preiserhöhungen alles rausholt.
Findest du das gerechtfertigt, dass sie mehr als doppelt so viel wert sind wie Zoom?
Oh, schwer zu sagen. Sind beide relativ sportlich bewertet. Also sagen für Netflix tangiert. Also schwer zu sagen.
In diesem Sinne einen schönen Tag und bis Samstag. Tschö, tschö.
Bis Samstag. Ciao, ciao.